Wunderbar. Hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Hallo.
Schon wieder eine neue Stimme.
Alle
das hatten wir
letzte
Mal schon mal.
Ja, genau. Aber genau, Michael und ich sind heute wieder nicht alleine. Und ich freue mich sehr, dass wir eine weitere Gästin bei uns im Podcast haben und heute auch wieder über ein richtig, richtig gutes Buch sprechen. Aber erstmal hallo.
Hallo.
Annette Möller ist da. So, Annette Möller ist da. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Mir geht es super. Ganz herzlichen Dank der Nachfrage. Also ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Ich bin sehr weit gefahren heute, 6,5 Stunden durch die gefühlt ganze Republik und sitze jetzt im Hotelzimmer und habe mir hier so ein bisschen alles zurechtrapiert, damit ich euch gut sehen und gut hören kann.
Sehr gut. Wir sitzen aber nicht mit dir im Hotelzimmer. Das vielleicht nochmal ganz kurz.
Wir lassen die Leute mal nach Stuttgart reisen, damit das ist jetzt so irgendwie so ein Spleen von uns.
Ja, genau. Da ist der Empfang besonders gut. Michael, wie geht's dir denn heute?
Ja, was soll ich sagen? Ich habe ja so mit wie geht's dir immer so ein kleines Problem, weil es ist ja meistens eine Floskel, die erwartet man ja immer, dass es fantastisch geht oder gut geht. Mhm. Ich will dann immer gleich so erzählen, was mich alles immer so beschäftigt, aber wir haben ja eine Gästin heute. Mit der reden wir ja heute und nicht über mich.
Ja.
Aber dann wollen wir natürlich auch wissen, wie geht es dir?
Ja. Marie, wie geht's dir eigentlich?
Mir geht es, ich bin so in Feierabendstimmung, wortwörtlich. Ist ja auch schon Abend, das wissen ja dann viele Hörerinnen und Hörer nicht, wann wir die Folge aufnehmen.
Darum trinke ich noch einen Kaffee.
Und ich, genau.
Gefährlich.
Ich trinke keinen Kaffee, sondern Tee. Ja, ich hatte eigentlich so einen ganz normalen Tag. Also es ist auch jetzt sonderlich nicht so viel passiert, um ehrlich zu sein. Also, aber es ist auch mal okay, so diese Ruhe aushalten. Das ist für mich immer so ein bisschen so eine kleine Herausforderung, dass ich nicht zu viel mache, sondern einfach auch mal bin. Und ich habe natürlich die Zeit genutzt, ja, und ich habe es hier gerade in meinen Händen, dein Buch gelesen, Annette. Du hast ja ein Buch rausgebracht.
Und durchgesuchtet, gerade, kann man schon sagen.
Bist du
in zwei Tagen durchgesuchtet.
Auf Tour und habe mich hier mal durchgelesen. Ich habe fast alles gelesen. Ich habe die, da steigen wir jetzt aber gleich nochmal inhaltlich mehr drauf ein, die Übung natürlich nicht alle gemacht. Das ist ja auch, ging jetzt nicht in der Kürze der Zeit. Aber ich bin richtig gespannt, jetzt darüber zu sprechen und erstmal zu wissen, warum hast du es überhaupt geschrieben und. Jetzt sind wir schon direkt auch im Thema. Ich will das gar nicht vorweggreifen, aber ich bin einfach so, ich freue mich einfach so. Und jetzt haben wir dieses Buch schon so angepriesen. Magst du mal, Annette, mal ganz kurz erzählen, erstens, wer bist du überhaupt?
Wer
und warum hast du dieses
eigentlich?
Buch geschrieben?
Also jetzt nicht als philosophische Frage, sondern als Person.
Ich bin leidenschaftliche Mama. Ich bin jetzt mittlerweile Bestseller-Autorin. Da bin ich sehr stolz drauf.
Herzlichen
Wir sind
Glückwunsch.
Jetzt die zweite Woche in der Spiegel-Bestsellerliste.
Sehr gut.
Und ja, ich bin Moderatorin, bin systemische Coachin und habe dieses Buch jetzt gerade rausgebracht und bin wirklich total geflasht über den Erfolg auch, beziehungsweise auch über die ganzen Rückmeldungen, die kommen. Also das habe ich ja schon, während ich einfach überlegt habe, werde ich dieses Buch tatsächlich jetzt schreiben, habe ich ja schon gemerkt, dass das so losging mit Corona. Es ist ein großer Bedarf, über dieses Thema zu sprechen, also Ängste überhaupt und Panikattacken. Und jetzt, wo dieses Buch draußen ist, ist das der Wahnsinn, wie die Leute auf mich zukommen und auch sagen, Mensch, ich habe endlich mal das Gefühl, dass mich wirklich jemand versteht. Und es geht auch gar nicht immer darum, dass Leute wirklich massive Panikattacken oder massive Angstattacken haben. Da sind auch einige dabei oder sehr viele dabei. Es gibt aber auch viele, die gar nicht wissen, was mit ihnen los ist. Die sich fragen, warum fühle ich mich so, wie ich mich fühle? Ich bin antriebslos, ich komme irgendwie nicht raus. Und dann höre ich das von vielen tatsächlich, die dieses Buch lesen und sagen, oh Gott, ich erkenne mich da plötzlich so wieder. Das sind ja Sachen, die ich auch habe. Und jetzt erst kann ich mir einen Reim daraus machen, was eigentlich mit mir da irgendwie los ist, was ich nie so ganz verstanden habe. Und das ist, das klingt jetzt blöd, aber es ist für mich ein total schönes Gefühl, zu sehen, wie die Menschen darauf reagieren, die Leserinnen und Leser. Und dass ich tatsächlich mit dem, was ich da geschrieben habe, in vielen, vielen einsamen Nächten und auch einsamen Tagen am Schreibtisch, wo man dann irgendwann, Michael, du weißt es, nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, nicht mehr liegen kann, um Manchmal bin ich auch aufs Bett ausgewichen, habe im Bett weitergeschrieben, weil ich einfach nicht mehr sitzen konnte. Und dass sich das wirklich alles gelohnt hat und dass es sich gelohnt hat, diesen furchtbaren Weg durch die Angst zu gehen, den ich damals nicht verstanden habe und für den ich heute dankbar bin.
Warum hast du dieses Buch ausgerechnet jetzt rausgebracht? Also vielleicht können wir nochmal so ein bisschen auf den Inhalt auch eingehen, weil du bist da sehr persönlich. Also du schreibst aus deiner eigenen Perspektive auch und das Ganze liegt ja schon so ein bisschen länger zurück, ne? Und dann hast du dich ja auch irgendwie als systemische Coachin auch weiterentwickelt oder das nebenher auch gemacht. Warum ausgerechnet jetzt? Also hast du, das ist gerade angesprochen, durch Corona vielleicht auch gemerkt, dass das irgendwie gerade so eine besondere Brisanz hat, das Thema? Oder war das einfach so ein Herzensprojekt und du hast dich jetzt erst bereit gefühlt?
Naja, das Ding war, dass ich schon oft darüber nachgedacht habe, auch als ich damals wirklich aus den Nachrichten aktiv ausgestiegen bin und gesagt habe, okay, ich möchte nicht mit 80 auf der Parkbank sitzen. Das war da war ich hochschwanger oder da war ich in der Vorstufe zu hohen Schwanger, hochschwanger sein. Also ich war schwanger, sagen wir es mal. Und habe gedacht, Mensch, was machst du jetzt? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich gehe jetzt, weil ich immer den Gedanken auch im Kopf hatte, ich möchte nicht als 80-Jährige auf der Parkbank sitzen und zurückblicken und sagen, ja, das war ja eine schöne Zeit damals, aber du hast nicht so richtig das Richtige gemacht. Also ich wollte mal moderieren, aber eben eher was Unterhaltsames, was Lebensbejahendes und nicht die Nachrichten. Und dann kam die Schwangerschaft halt, das kam irgendwie alles perfekt zusammen. Und ich hatte bis dato nie darüber gesprochen, was mich da eigentlich jahrelang bewegt hat. Und habe es auch direkt danach noch nicht. Habe aber gemerkt, dass wenn ich mich mal so ein bisschen öffne und da in ein Gespräch komme, auch einfach so in meinem Umfeld, dass die Leute echt so reagieren, was krass, du? Das glaube ich ja gar nicht. Und wie kann das sein? Und also es war wirklich eine enorme Resonanz darauf. Und plötzlich merkte ich so, da brechen so Dämme weg. Wenn du anfängst, darüber zu reden, dann kommt aus den Leuten was raus. Und es hat mich wirklich total erst umgehauen und fasziniert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du hast doch immer gedacht, eigentlich musst du deine Geschichte mal aufschreiben, weil es glaubt ja irgendwie keiner. Und ich habe aber immer nicht so den Anlass gesehen, weil also jetzt nur, um irgendwie in der Presse damit aufzutauchen, ein Buch zu schreiben, wollte ich nicht. Und was hätte ich auch erzählen können? Okay, das ist meine Geschichte. Ja, und was willst du jetzt damit anfangen? So, und nach ist ja dann diese Idee erst gereift. Und dann hatte ich die Ausbildung zur systemischen Coaching gemacht. Und dann kam das plötzlich alles zusammen, auch mit den Gesprächen, die ich geführt hatte, dass ich dachte, Wahnsinn, diesen Weg als Betroffene, den du genommen hast, jetzt das systemische Coaching, wie du mit Leuten zusammenarbeitest und plötzlich merkst, wie sich da auch neue Sichtweisen ergeben, wie die Leute plötzlich eine andere Sicht auf ihr Angstproblem oder generell auf Probleme bekommen und dadurch Lösungen für sich und ihr Leben finden, um sich weiterzuentwickeln. Das hat mich so fasziniert und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, es liegt auf der Hand, ich muss beides zusammenbringen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und mir ist halt aufgefallen, es gibt dann so Bücher von Ärzten, die dann irgendwie schreiben, ja, so kommst du aus der Angst raus und dann muss man dies und das und jenes tun. Und oft habe ich aber gedacht, sei mich böse, aber du hast doch noch nie eine Angst gehabt. Du hast es doch selber noch gar nicht erlebt. Also es ist ja schön und gut, diese ganzen Ratschläge, aber ich hatte mich immer so gefühlt, als wenn da jemand etwas theoretisches Wissen preisgibt, aber irgendwie selber nicht weiß, wie furchtbar das ist, wenn man in diesem Klammergriff der Angst hängt. Oder es gab eben andere Bücher, die haben das dann tatsächlich erzählt. Und das war für mich damals in der Angstsituation auch eine Motivation zu lesen, okay, andere haben das Thema auch und die überleben es auch tatsächlich. Hab dann die Bücher oft erstmal vom Ende her gelesen und geguckt, okay, derjenige lebt noch, dem geht's besser, okay, also es gibt irgendwie einen Weg. Und hab das dann irgendwie auch als Motivation genommen. Aber ich habe sowas vermisst, dass das beides so zusammengekommen ist. Und da dachte ich, okay, du musst diese Chance jetzt nutzen und das machst du jetzt einfach mal. Und dann habe ich wirklich Tag und Nacht geschrieben. Ja, und dann ist das Buch dabei rausgekommen.
Also was ich total interessant finde, ist, also was du hast gesagt, dass Leute auf dich zukommen, die halt Ängste hatten oder einen Zustand hatten und denen war gar nicht klar, dass das Ängste eigentlich waren.
Ja.
Und ich glaube, das ist lange Zeit auch mein Problem gewesen. Also jetzt in Bezug aber eher so, also Verlustängste, Bindungsängste. Vielleicht, ich habe mich vielleicht ein bisschen erhofft heute von diesem Gespräch, dass du auch vielleicht ein bisschen mich Therapie, antherapierst zumindest. Also ich weiß natürlich jetzt ein bisschen mehr natürlich über mich. Also früher habe ich auch immer sagen dieses schnelle Schluss machen, wenn irgendwie was nicht funktioniert hat. Und ich dachte immer so, okay, da sind die Gefühle verbraucht. Aber eigentlich wollte ich eigentlich nur, dass ich nicht verletzt werde. Und darum habe ich eher dann das beendet sozusagen. Ja. Und vielleicht werde ich heute ein bisschen was lernen.
Nee, das ist ja oft tatsächlich das Thema, was du auch sagst. Wir bewegen uns ja oft, ohne es zu wissen, in Mustern, in Verhaltensmustern, ne? Dass wir früher aufgrund irgendeines Ereignisses, irgendeiner Art und Weise, wie mit uns umgegangen wurde, auch gerade als Kinder und was wir erlebt haben, dass wir da gemerkt haben, okay, bestimmtes Verhalten oder haben uns da ein gewisses Verhalten angeeignet oder wir haben es zum Beispiel bei den Eltern vorgelebt bekommen. Also ich kenne das auch so ein bisschen, was du sagst. Und wenn du so aufgewachsen bist, dass du das miteinander kombinierst, unbewusst, Beziehungen, Liebe, das muss wehtun, irgendwie, ich muss den anderen verlassen, bevor er mich verletzt, gehst du unbewusst immer wieder in diese Muster hinein. Und solange dir das nicht bewusst ist, kannst du auch nicht konkret was daran tun. Ne? Und das ist ja bei mir zum Beispiel mit dem Angstthema gewesen, oder das ist ja auch sehr, sehr oft, dass es sich wirklich lohnt, mal zuzuhören, was will die Angst dir eigentlich sagen, was steckt denn eigentlich wirklich hinter dieser Angst? Welche Anteile in dir sind da aktiv, die unbewusstes Verhalten immer wieder, also oder unbewusste Muster immer wieder fördern? Und wir, also zum Beispiel jemand, also nehmen wir jetzt nur das Beispiel einer Frau, die sich immer wieder Männer sucht, die ein Alkoholproblem haben, die das vielleicht zu Hause so erlebt hat und der es aber gar nicht wirklich bewusst ist. Und solange wir uns in diesen Mustern auch aufhalten, haben wir auch eine gewisse Sicherheit. Selbst wenn uns das Muster nicht gut tut, aber diese Sicherheit...
Ist ja vertraut irgendwo.
Genau.
Vertrauter Schmerz.
Genau. Und wenn du aber aus diesem Muster raus willst, dann ist das unbequem, dann tut das weh, dann ist das richtig Arbeit. Und deshalb scheuen sich dann auch viele davor, ihr Leben zu verändern. Aber meistens ist es erstmal gar nicht bewusst.
Und ich glaube schon, dass ich natürlich gewisse Sachen erkenne und doch reflektiere, aber dann, wenn es ins dieses Durchbrechen, dieses Ängste durchbrechen, da versage ich gnadenlos. Ne?
Ja, das ist natürlich auch total schwierig, wenn du das mitten in Court in the Act sozusagen machen sollst. Ja. Weißt du? Also blödes Beispiel oder ja, aber du weißt, was ich meine, wenn du mittendrin steckst, ist es natürlich ganz schwierig, das in dem Moment zu verändern, weil dann bist du so in deinem Muster gefangen. Deswegen lohnt es sich dann auch, von außen da mal drauf zu gucken, wenn du vielleicht in einer entspannten Situation bist und das dann tatsächlich mal zu betrachten und auch zu lernen und für dich herauszufinden, was möchte ich denn eigentlich anders machen? Was kann ich anders machen? Und die Lösung aus dir selbst herauszufinden, zum Beispiel mit Hilfe eines Therapeuten oder eines Coaches.
Und das ist wahrscheinlich wirklich dann der Weg. Mhm. Also ich habe, also tut mir leid, ich rede jetzt so viel von mir, aber das interessiert mich wirklich. Also ich hatte, meine Eltern haben sich scheiden lassen.
Und ich Entschuldige, dass ich lache, aber nur weil Marie schon die Augen
zu hat. Ach so, das interessiert mich.
Ja, ich hatte in meinem Kopf eigentlich noch ein paar andere Fragen, die noch so auf das Buch nur eingehen. Aber lass uns Michael therapieren, das ist wichtig. Ja. Also,
wir schneiden Michael. Also Michael kommt dann nachher in der Special Edition, genau. In der Long Version.
Nee, also wir können ja auch erstmal die anderen Sachen besprechen.
Nee, aber frag doch, also red ruhig weiter. Also es ist ja auch wichtig, ne? Es brennt ja gerade, sonst verlierst du den Faden ja auch auf dem Herzen. Also
nee, es ist so, also meine Eltern haben sich scheiden lassen so und ich habe das aber als Kind oder ich habe sehr lange gedacht, das hat überhaupt nichts mit mir gemacht. Also ich habe das, ich kann mich noch erinnern, irgendwie die Lehrer waren sehr verständnisvoll, weil meine Noten schlechter wurden. Aber das ist schon, also mein Vater war dann weg. Also der war dann sozusagen sofort Scheidung, war ein bisschen unangenehm alles und der war dann nicht mehr da und da war ich so 7. Oder 8 oder so. Also in der Phase, in der man eigentlich so jetzt vielleicht so auf diese Mutterbindung auf die Vaterbindung irgendwie so übergeht, habe ich mir sagen lassen. Und da, ich glaube, da kommt halt massiv diese Verlustangst her. Aber ich kann es überhaupt nicht definieren. Also das ist ganz krass. Also ich sehe das für mich überhaupt nicht. Aber das muss ja daherkommen. Ja.
Naja, du gehst da natürlich jetzt auch total mit dem Verstand dran. Ne? Also dein Verstand sagt dir jetzt, nö, das kann ja irgendwie alles gar nicht sein. Aber da lohnt es sich tatsächlich hinzuschauen und mal ins Unbewusste auch zu gehen. Was sind da eigentlich für Verletzungen entstanden? Und was sind da für innere Anteile aktiv, die sich nicht gehört fühlen? Und wo du halt unbewusste Bedürfnisse hast, hinter die du mal vielleicht gucken solltest.
Also ich bin auch der Auffassung, haben wir vorhin, weil ich mit Marie noch mal kurz vorher gesprochen, dass ich, es ist extrem schwer für mich, meine Bedürfnisse zu formulieren. Mhm. Also das ist, also das weiß ich auch, das Allerschwerste eigentlich, ich weiß gar eigentlich nicht, was ich will. Oh Gott, das ist das Schlimmste, was man sagt.
Ich finde das, du, also ganz ehrlich, ich würde dir jetzt sagen, weißt du was, lass uns ausmachen jetzt hier und wir machen eine kleine Coaching-Session.
Aber das ist doch viel interessanter. Nee, so. Also genug von mir, wir kommen ja sicherlich darauf nochmal.
Ich finde das auf jeden Fall, ich finde das sehr, sehr spannend, aber du bist ja schon einen ganzen Schritt weiter als viele andere auch, die gar nicht wissen, oh Gott, was ist da eigentlich, wo kommt das her? Du weißt ja schon mal, okay, da könnte es herkommen. Und da lohnt es sich möglicherweise, wenn du das auch möchtest, lohnt es sich da wirklich mal reinzugehen und zu gucken, okay, was ist da passiert? Wobei man muss im Coaching und in der Therapie immer unterscheiden. Im Coaching arbeiten wir sehr lösungsorientiert. Wir gucken da mal rein, was ist da los gewesen? Und dann gehen wir aber auch sehr schnell in eine Richtung, dass wir zu einer Lösung für dich kommen. Wie kannst du jetzt damit umgehen? Was kannst du denn da machen? Und dass wir aus verschiedenen Perspektiven auch da mal raufgucken und du dich auch mal wieder in die Rolle zum Beispiel des inneren Kindes hineinfühlst und mal guckst, wie hat sich denn der Kleine damals mit 7 Jahren gefühlt, der kleine Michael, als der Papa gegangen ist. Ne? Und da passieren wirklich Tipps, die wahnsinnigsten Dinge, an die du jetzt noch gar nicht denken magst.
Ja, ja. Und vielleicht, ja, das ist ja dann auch der Weg in die Angst. Das hat dann der Schmerz. Ne? Also das, da scheuen natürlich
du,
auch
viele. Ich bin ja auch so ein Scheidungskind. Also ich habe das ja auch alles durch. Und wie ich das auch im Buch ja beschreibe, es hat sich in mir auch so eine emotionale Leere dann angestaut und so ein wahnsinniger Schmerz. Und ich habe damals den Kontakt zu meinem Vater auch noch gesucht und habe ihn tatsächlich auch getroffen und habe dann danach gemerkt, nachdem wir so ein paar Mal so auch hin und her telefoniert hatten, der Schmerz und dieses große Loch und diese Einsamkeit, die ist immer noch da. Also ob ich jetzt mit ihm rede oder nicht, das macht für mich keinen Unterschied. Und da habe ich erst begriffen, okay, ich muss da selber rangehen. Ich muss selber für mich aus der Erwachsenenperspektive zum Beispiel für mein inneres Kind sorgen und muss mit diesem inneren Kind in Kontakt gehen und gucken, was braucht dieser innere Anteil von mir, der damals in der Kindheit so verletzt wurde. Und das ist mir sehr, sehr gut gelungen. Ich habe heute zum Beispiel eine wahnsinnig tolle Zuschrift bekommen, eine wahnsinnig tolle Amazon-Rezension, wo jemand genau das auch schrieb, naja, er hat das Buch gelesen oder er liest es gerade und hat dann so die Übung mit dem inneren Kind, naja, hat er erst so ein bisschen belächelt. Und dann hat er sie aber tatsächlich gemacht und sie hat ihn zum Weinen gebracht. Also ein Mann auch wohlgemerkt, ne? Weil viele Männer fragen auch dann, ja, kann ich das Buch, also ist das auch was für Männer?
Ändert sich,
ja,
aber
auf jeden Fall. Und tatsächlich, und er war überglücklich, dass er tatsächlich diesen Kontakt zu seinem inneren Kind aufbauen konnte. Und das ist mal sehr lohnenswert, da mal reinzuschauen. Man findet das auch nicht immer. Es gibt auch Leute, die finden das nicht. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Herangehensweisen, wie man gucken kann, warum ist das jetzt so, warum findest du das jetzt nicht und so weiter und so fort. Und da einfach mal zu schauen, wie kann man sich da auch selbst helfen, weil am Ende, und dann komme ich auch zum Schluss, Marie, weil ich sehe, da brennen dir noch viele Fragen.
Ich bin ganz entspannt.
Also das ist im Buch seit...
Ich lese nebenher noch ein bisschen.
Ich bin gerade im Inhaltsversuch. Also das ist die Seite 159 dann, die Übung, ja?
Beispielsweise, ja. Es ist so faszinierend. Ich habe das ja selber auch alles durch. Es ist so faszinierend, was da plötzlich für Sachen so hochkommen aus deinem Unbewussten, die dir einen völlig neuen Denkansatz geben können.
Und ist das gut, wenn man dann allein ist? Wahrscheinlich nicht, oder?
Das kommt drauf an. Also ich sag das dann auch schon vor den Übungen. Schau doch mal, ob du vielleicht danach jemanden hast, den du anrufen kannst. Vielleicht bist du auch nicht allein, wenn du die Tür wieder aufmachst. Das muss man halt einfach auch gucken, ne? Und im Coaching ist auch immer der Klient, die Klientin ist der Experte für sich selbst und für sein Problem und natürlich auch für seine Lösung. Und wenn du jetzt schon merkst im Vorfeld, ach, sag mir gerade nicht so zu, das passt hier alles gerade von den Umständen her nicht, dann mach's nicht. Und mach es, wenn du dich dazu bereit fühlst, auch in diesem Selbstcoaching. Oder mach's mit mir zusammen in den Übungen oder buch ein Coaching bei mir. Das geht natürlich auch, wenn ich die Zeit habe. Und ansonsten habe ich ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, wo man sich dann auch wirklich begleiten lassen kann. Es kommt immer drauf an, wie tiefgreifend das Problem auch ist, ob es dann auch ratsam ist, wirklich vielleicht auch eine Therapie aufzusuchen. Aber wir wissen ja alle, in Zeiten wie diesen finde man einen Therapieplatz, ne?
Das ist ganz schwer, ja.
Jetzt haben wir schon sehr viel über Lösungen gesprochen und viele, die das Buch nicht kennen, sollte man vielleicht nochmal sagen, es gibt neben deinen persönlichen Erfahrungen, gibt es Feuerwehrwagen und gibt es auch ein praktischen Teil, ne? Du nennst es 10 Punkte, Punkteplan zur Selbsthilfe, weil da stehen genau solche Übungen wie zum Beispiel mit dem inneren Kind und noch viele weitere, eben 10 Stück, ein bisschen untergliedert in Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft, wie man sich da lösen kann. Weil ich finde, diese Frage, die wir eingangs kurz schon besprochen haben, die Michael aufgeworfen hat, zum Thema Muster, ne? Also das ist auch etwas, was wir ja auch im Podcast ganz viel besprechen. Also es geht immer so um Beziehungsmuster und so weiter, wo ja dann auch so bestimmte Ängste raus dann resultieren, ne? Jetzt ist so ein bisschen so die Frage, und du hast gesagt, das kann mit dem inneren Kind zusammenhängen. Woran erkenne ich denn überhaupt, dass ich mich in einem Muster befinde? Weil oftmals ist es ja so, nur wenn man jetzt mal überlegt, ich gerate immer an den falschen Mann. Ich gerate immer an den falschen Mann. Du hast es gerade schon aufgemacht, ne, mit dem Mann, der vielleicht oder mit dem Partner, der immer überproportional Alkohol trinkt. Ja, vielleicht merkt man das ja gar nicht. Wie kommt man darauf, dass man nicht denkt, das ist jetzt irgendwie Zufall und es ist schon wieder so einer, sondern das kann ja vielleicht auch was mit mir zu tun haben und mit meinem Blick auf die Beziehung in dem Fall.
Indem man sich die Dinge erstmal bewusst macht, indem man ganz bewusst hinterfragt, was mache ich eigentlich, wer bin ich, was, und sich einfach mal auch die Vergangenheit anguckt und das Umfeld, in dem man ist. Also vieles passiert in der Tat unbewusst und das, was du auch sagst, ja, ich gerate immer an den Falschen und immer passiert mir dies und das, das ist ja auch so ein bisschen, man ist in diesem Muster drin, man ist in dieser Opferrolle drin und man sucht die Schuld immer im Außen, beziehungsweise also Schuld in Anführungsstrichen. Ne? Man guckt immer im Außen, die sind schuld an meinem Problem, der ist schuld, das ist schuld,
gibt die Verantwortung.
Meine Eltern sind schuld.
Genau,
man gibt die Verantwortung so ab. Und das Erste, was wichtig ist, tatsächlich für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, weil du das Wort gerade in den Raum gestellt hast, Verantwortung zu übernehmen und mal zu gucken, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und das mal überhaupt zu hinterfragen. Warum habe ich mich für diese Person entschieden? Was finde ich so toll an der Person? Und vielleicht auch mal abgleichen, wie war es denn in früheren Beziehungen? Und dann kann man da sicherlich auch schon mal das eine oder andere erkennen. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig, sich selbst bewusst zu machen, seine eigenen Gedanken, seine eigene Handlungsweise. Ja, das ist nicht einfach, weil ich meine, wir sind viel zu sehr im Außen, ne? Wir streben nach Erfolg im Außen, wir streben nach Statussymbolen, wir hängen ständig über unserem Handy. Wer schafft es denn schon mal, sich irgendwo hinzusetzen, mal nur zu beobachten und auf sich wirken zu lassen? Die wenigsten. Das ist irgendwie kaum noch Teil unserer Gesellschaft.
Na, die Leute halten es ja auch nicht mehr aus, mal kurz mit sich selbst zu sein.
Ja, das kann natürlich sehr fordernd sein und das ist aber ein wahnsinnig lohnenswerter Blick, mal nach innen zu gucken.
Marie holt sich ein blaues Kissen, oder was?
Nee, das ist eine Decke. Das ist meine Kuscheldecke.
Blau macht glücklich, habe ich
für alle, die es nicht, für alle, die es nicht sehen, ich hole gerade meine Kuscheldecke, weil ich habe, mir ist kalt.
Ach so, ich dachte, du bist jetzt in so einem Gemütlichkeitsmodus. So ja. Gemütlich hier zu dritt.
Ist ja auch Herbst.
Ja, das ist wirklich sehr gemütlich hier mit euch. Nee, aber das ist ganz, ganz wichtig, da einfach mal auf sich selbst zu gucken und mal reinzugehen in die eigene Bedürfnisse und das, was du auch selber vorhin schon gesagt hast, ja, ich weiß gar nicht, was sind da meine Bedürfnisse und ja, dafür gibt's halt eben in dem Buch auch ganz viele Übungen und ganz viele Ideen, auch mal seine eigenen Gedanken zu betrachten, weil wie wir mit uns selbst reden, das fällt vielen gar nicht auf, dass das oft sehr negativ ist und dass das überhaupt nicht irgendwie lösungsorientiert und positiv ist, sondern oft ist es, dass wir uns selber runtermachen. Es geht ja schon irgendwie los, stehst morgens auf, oh, das Wetter ist scheiße, oh, der Kaffee schmeckt schlecht. So, dann gehst du genau in so eine Haltung aus dem Haus und dann ist der Tag schon gelaufen. So, du könntest aber
genau.
Auch...
Und du hast ja hier auch Übungen drin, die genau das ändern können, also diesen Blick ändern
genau.
Können. Ne?
Genau.
Welche Seite?
Das ist ganz, ganz wichtig. So, frag mich nicht hier. Das sind 200 Nein, Seiten der Selbsthilfeteil. Also.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen.
Nee, weil ich das Buch in der Hand habe. Entschuldigung. Ich unterbreche die ganze Zeit.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen über Muster gesprochen. Annette, was ist denn, wenn ich jetzt so ein bisschen, ich denke gerade so an, du hast doch über Panikattacken geschrieben, also an so eine Panikattacke, beziehungsweise wenn man Panik hat, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, was steckt dahinter, das ist ja dann immer Angst vor etwas, ja. Wie würdest du auch in Beziehungen vielleicht daran gehen, wenn da jemand ist, der in so einer konkreten Situation merkt so, oh, scheiße ey, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe totale Verlustangst, ja. Oder ich habe irgendwie Angst, nicht geliebt zu werden. Oder ich habe Angst, dass mein Partner mich einfach nicht mehr toll findet, weil er sagt mir das nicht und er zeigt mir das nicht mehr so. Das kann ja, wenn man sich da so reinsteigert, auch sehr, ja, fast wie so eine Panik sein. Ne? So, ich bin nicht gut genug. Also was würdest du da, weil das so oft Thema bei uns auch ist und so viele Nachfragen da kommen, wie würdest du da vielleicht, auch ein bisschen aus deiner Praxiserfahrung, ohne jetzt so konkret zu sein, aber daran gehen?
Ja, auch aus meiner eigenen Erfahrung, weil das ist ja auch genau so ein Ding, was ich oft hatte, gerade so im Job, ich bin nicht gut genug und ich kann das alles gar nicht und ich bin doch nicht die Richtige. Also ich kenne das auch und ich kenne das natürlich auch aus Beziehungen. Und da war für mich ganz wichtig, tatsächlich zu gucken, und das mache ich dann auch mit Klientinnen und Klienten, was steckt eigentlich dahinter? Woher kommt dieser Gedanke? Und wirklich mal nach innen zu gucken und mal auf sich wirken zu lassen, was kann das sein? Also wir sind ja im Coaching, gucken wir erstmal drauf, okay, wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte gerne positiver denken, ich möchte gerne diese Angst auch loswerden und möchte da gerne anders mit umgehen, und dass wir dann mal gucken, wie möchtest du denn eigentlich damit umgehen? Wie würde dich für dich der Idealzustand aussehen? Und dass man dann sich peu à peu ranarbeitet. Ich kann jetzt nicht per se sagen, okay, ja, das ist dein inneres Kind, was da verrückt spielt, weil du hast das und das erlebt. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe, ne? Das ist natürlich ganz wichtig, dass die Klientinnen und Klienten selber darauf kommen. Aber es ist einfach immer der Punkt, dass wir unbewusst abgleichen mit Erfahrungen aus der Vergangenheit, wie ich es ja vorhin auch schon gesagt habe. Und wenn wir dort Verletzungen erlitten haben, dort irgendwie Traumata erlitten haben und Dinge erlebt haben, die uns nachhaltig geprägt haben, dann fällt uns das als Erwachsene auf die Füße, wenn wir das nicht verarbeiten und wenn wir nicht selber lernen aus dieser, ne, der liebt mich nicht und er sagt mir nicht, dass er mich liebt, oh Gott, ich bin nicht gut genug, aus dieser Opferrolle rauszukommen und in das Handeln zu kommen, weil das Schlimmste ist auch, ne, was heißt das Schlimmste, es gibt viele schlimme Facetten an der Sache, aber du kannst den anderen nicht ändern, du kannst nicht auch nicht zum Coaching oder zum Berater oder zum Therapeuten gehen und sagen, ja, ich will, dass der mich liebt. Den anderen können wir nicht verändern. Wir können das Einzige, was wir tun können, ist unsere Sicht auf die Dinge und unser Verhalten, wie wir damit umgehen. Das können wir ändern. Und wenn wir da tief in dieses Thema reintauchen, dann, ne, ich habe es eben auch bei mir selber erlebt, dann lernt man einen anderen Umgang damit. Und ich habe zum Beispiel damals dann auch gelernt, hey, wenn wieder diese Gedanken auftauchen, die dich so hilflos machen, die dich so fertig machen, wo du nur noch diesen, also ich zum Beispiel, diesen Stein im Bauch hast und du möchtest dich einfach nur noch übergeben, es ist einfach nur noch alles furchtbar und du kommst auch aus dieser Schleife nicht raus, dieser Angst und diesem furchtbaren Gefühl, dann wirklich zu gucken, wie kannst du denn den Anteil, bei mir war es das innere Kind, wie kannst du den selbst beruhigen als Erwachsene, der du heute bist? So, und wenn ich in meiner Erwachsenenposition bin und weiß, hey, ich kann auf mich selber aufpassen, dann nehme ich mein inneres Kind beispielsweise, ich nehme das immer sehr gerne als Beispiel, weil es wahnsinnig gut funktioniert, dann nehme ich auch mein inneres Kind zur Seite und nimm es in den Arm, zeig ihm, ich bin da, du bist geliebt, du bist von mir geliebt und du bekommst von mir alles, was du brauchst. Und allein schon dieser Kontakt mit diesem inneren Anteil, ihn anzuerkennen, ihm zu erlauben, da zu sein, ihm zu erlauben, sich auch schlecht zu fühlen und aber zu zeigen gleichzeitig, hey, ich bin da. Das beruhigt so ungemein. Das ist so eine wahnsinnige Hilfe. Aber das ist natürlich auch etwas, das muss man lernen. Ne? Also jetzt zu sagen, okay, geh mal in die Übung Nummer 1 im Buch auf Seite so und so, such mal dein inneres Kind und alles wird gut.
Das ist das Problem, die Leute wollen immer diese 10-Punkte-Pläne haben und das machst du dann und dann ist das Problem gelöst und das ist ja bei der Psyche auch völlig Quatsch.
Ja, dann gibt es natürlich auch noch andere innere Anteile, die gegen das innere Kind arbeiten und so weiter und so fort. Das muss man sich aber individuell ansehen. Ne? Bei mir gab es die gar nicht, die gibt es aber bei anderen. Dann gibt es auch Anteile, die zum Beispiel verhindern, dass du dein inneres Kind findest. Dann gucken wir, wofür ist denn das gut, dass du das innere Kind nicht findest? Ne? Was wird dir dadurch möglich oder was wird dir auch nicht dadurch möglich und so weiter und so fort. Dann kann man aus anderen Perspektiven und da gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man dann machen kann, um das auch tatsächlich aufzulösen. Aber, und das ist eben auch ganz wichtig zu sagen, es ist keine Wundertüte, dieses Buch aufzuschlagen, das zu lesen. Und wenn ich die knapp 300 Seiten durch habe, dann bin ich auch geheilt. Es ist ein Entwicklungsprozess. Und genauso, wie wir über viele, viele Jahre gelernt haben, Vermeidungsverhalten an den Tag zu legen oder eben auch gewisse Denkweisen. Da haben sich neuronale Netzwerke in unserem Hirn gebildet, die immer wieder befeuert werden mit genau diesen schlechten, negativen Gedanken und Verhaltensweisen. Und die sind natürlich enorm ausgeprägt. Und man kann das umlernen. Es bedarf aber einer Übung und auch des Willens, den Hintern hochzukriegen und es tatsächlich auch zu machen, weil das wird niemand anders für dich erledigen können.
Ich habe, was du meintest, es gibt ja so einen Spruch, den habe ich letztens gelesen, also sinngemäß. Man weiß ja, wie schwer es ist, sich selbst zu ändern. Und sieht man erstmal, wie aussichtslos es eigentlich ist, einen anderen zu ändern. Ja, und das ist eigentlich ein schönes. Hast du das mal gemacht? Du nix so, als hätte ich es von dir? Nee.
Nee, aber es macht Sinn. Nee. Meinst du mich? Ja. Nee,
aber es macht Sinn. Ach so, ich kann jetzt mal. Stimmt, ich gucke ja.
Nein, also du kannst andere Menschen nicht ändern. Die können sich nur selber ändern, wenn sie es wollen. Und was du tun kannst, ist den Umgang mit diesen anderen Menschen zu ändern.
Aber wie
also
macht man das?
Deine Sicht.
Lass uns mal konkret sein. Also angenommen, weil das ist wirklich so eine Dauerfrage. Es geht ja auch ganz viel bei uns um Dating und so weiter. Angenommen, irgendwie, da ist jetzt jemand, die oder der ein zu geringes Selbstwertgefühl hat, dadurch, dass sich die andere Person nicht mehr so oft meldet oder nicht meldet oder irgendwie anders meldet. Das haben wir schon ganz oft irgendwie im Datingverhalten besprochen, dass sich dann plötzlich jemand gar nicht mehr meldet oder ganz sporadisch oder ständig absagt und so weiter und so fort. Oder auch irgendwann in der Beziehung, dass natürlich sich die Kommunikation verändert und so weiter und so fort. Also wie würde man da jetzt ganz konkret rangehen? Also wenn ich jetzt sage, so ich habe da voll das Problem mit, weil warum sagt er mir jetzt schon wieder ab, ja, als Beispiel? Wie kannst du denn da in der Situation mit umgehen, ohne dass du es dann persönlich nimmst? Weil das ist ja meistens das, was dahinter steckt.
Genau, ja.
Ja, du, also das wäre ein doch etwas längerer Coaching-Prozess, denke ich mal. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich dann hinsetze und sage, ja, also ich schlag mal mein Buch auf Seite so und so, da finde ich jetzt die Lösung für dich.
Welche Seite?
Mein Scherz. Das ist ein wirklicher Prozess und dass man da wirklich auch reingucken muss, was ist denn da, was in dir getriggert wird? Warum regt dich dieses Verhalten so auf negativ? Du könntest es ja auch einfach hinnehmen und könntest sagen, ja gut, der meldet sich jetzt nicht, ja, mache ich halt was anderes, ist mir doch wurscht. So, oder ist es für mich okay so, weil vielleicht ist er jetzt verhindert aus Grund XY. Da zu gucken, was ist das, was triggert dieses Verhalten und wie kannst du damit anders umgehen? Das Ding ist, das klingt jetzt ganz einfach, aber das ist, wenn man mit solchen Fragen, da kommen dann ganz, ganz viele Fragen und je nachdem auch, wie die Antworten sind, kann sich das ja in ganz viele verschiedene Richtungen verzweigen, dieses Thema auch. Und da wirklich hinterzuschauen, warum fühle ich mich jetzt so, wie ich mich fühle? Was sind da die Hintergründe? Und dann da wirklich tief reinzugehen und zu gucken, wo sind denn da vielleicht Verletzungen aus der Vergangenheit? Wo habe ich denn genau das schon erlebt? Und wo konnte ich vielleicht auch anders mit der Situation oder mit einer ähnlichen Situation umgehen? Wo ist mir das schon gelungen? Aber hauptsächlich wirklich mal zu schauen, woher kommt das? Was ist da in mir? Was ist da an unerfüllten Bedürfnissen? Was ist da passiert? Warum denke ich so? Warum fühle ich mich so, wie ich mich ja eigentlich gar nicht fühlen möchte? Und da wirklich in diesem Prozess zu gucken, was sind Möglichkeiten für mich, da rauszukommen? Also da kann ich jetzt auch nicht sagen, okay, da gibt's jetzt Plan B375A, den würde ich jetzt vorschlagen, den gehen wir jetzt. Das ist wirklich ein Entwicklungsprozess und da kommen wirklich, also angenommen, ihr beide hättet dasselbe Problem oder ihr sagt, ja, genau so ist es bei mir auch und wir machen Coachings miteinander und würden die danach abgleichen, völlig unterschiedliche Wege und da passieren so viel Dinge und da kommt so viel manchmal auch zutage, dass es sich wirklich lohnt, da jemanden ranzulassen, der einem da mal hilft und auf diesem Entwicklungsprozess begleitet und dass man auch merkt, hey, ich kann den anderen nicht ändern. Wenn der sich nicht meldet, dann meldet der sich nicht. So, das hat aber was mit mir zu tun, was da jetzt gerade in mir passiert. Das hat in dem Sinne gar nichts mit ihm zu tun. Es könnte auch jeder andere, der mich vielleicht abgöttisch liebt, der meldet sich jetzt nur einfach mal gerade nicht aus irgendwelchen Gründen. Und trotzdem bin ich in diesem, ich sag immer mal, in dieser Opferrolle gefangen und fühle mich schrecklich und komme da irgendwie nicht raus. Das muss ich für mich selber lösen, das Problem. Da muss ich für mich selber hinterschauen, was sind da die Mechanismen, die da in mir unbewusst in Gang gesetzt werden?
Das habe ich ja teilweise heute noch. Also wenn ich früher mal so verliebt war in eine Frau oder immer, also interessiert war an einer Frau und die hat sich dann nicht so gemeldet, wie ich das natürlich erwartet habe. Man schließt ja immer von sich auf andere. Und dann hat man da 4-5 Stunden irgendwie nicht gelitten, aber es war schon ein bisschen so ein komisches, unangenehmes Gefühl. Und das habe ich manchmal heute noch. Und das hat sowas richtig Nostalgisches. Also das ist so wie so ein kleiner Genuss, weil das an die alte, also an diese Zeit irgendwie erinnert. Und
ja, das ist so ein bisschen dieses Heimelige, ne? Dieses genau, der vertraute irgendwie Schmerz. Der vertraute Schmerz. So irgendwie was du aus deiner Kindheit, der Geruch von irgendwas Leckerem zu Weihnachten erinnert dich an deine Kindheit und genau das jetzt wahrscheinlich auch. Und das ist so ein bisschen so ein inneres Nachhausekommen, was du ja aber eigentlich gar nicht haben möchtest. Und aber du bist da ja schon ganz große Schritte weiter, weil du das eben auch erkennst und weil du dich eben dann mittlerweile, gehe ich jetzt mal davon aus, zumindest hört es sich so an, aktiv dafür entscheiden kannst, dich anders zu fühlen und anders zu denken. Ne, und das ist halt eben, das ist ein Prozess. Also wenn du erstmal feststellst, okay, das ist es, da und da sind die Hintergründe, ich finde für mich den Weg, das und das kann mir helfen, darüber anders zu denken, das musst du halt einfach trainieren, weil du hast es jahrelang in deinem Kopf immer wieder trainiert und Körper und Geist sind da in einem, im Einklang und arbeiten da miteinander und sobald dieses Gefühl in dir hochkommt, dieser Gedanke in dir hochkommt, fühlst du dich auch gleich dementsprechend. Und das wirklich umzulernen, das ist ein Prozess, der auch wirklich mit sehr vielen Rückschlägen verbunden ist. Und dennoch lohnt es sich, ihn zu gehen, weil es wird nach und nach besser. So, also ich kann da wirklich, wenn ich das so höre, das ist wirklich was, ey, ich fühle da so mit dir, weil ich genau weiß, wie es ist. Ich weiß verdammt nochmal, wie weh das tun kann und wie furchtbar das ist und wie sehr es einem den Körper zusammenschnürt. Und dennoch gibt es Wege daraus. Beziehungsweise auch, ja, kannst du lernen, wie du anders damit umgehst. Möglicherweise wirst du dich trotzdem immer noch irgendwo ein Stück anders fühlen als andere vielleicht. Oder du wirst immer merken, okay, das tut schon was mit mir. Aber du kannst lernen, anders damit umzugehen.
Die große Frage, die ich mir natürlich jetzt stelle, so beruflich, ist ja so, ob überhaupt, also ist wirklich eine Frage. Also früher habe ich immer aus scherzhaften Gründen gesagt, aber ich schreibe ja aus gewissen Antrieben heraus, aus unaufgelösten Konflikten. Und ich frage mich, wenn dann man das jetzt wirklich alles mal so auflösen würde, was.
Hättest ob du ich nichts mehr noch, zu schreiben?
Genau, ob ich gar keine Energie, vielleicht hätte ich gar keine Energie mehr. Ich müsste dann doch durch die Neurosen fliegen.
Nee, vielleicht hättest du eine ganz andere Energie und würdest totale Positivbücher schreiben, die sowas von durch die Decke gehen, weil die Menschen nach Glück suchen und nach Erfüllung und plötzlich finden sie die in deinen Büchern, also finden sie sich da auch wieder. Also und du bist dann ein wunderbares, leuchtendes Beispiel dafür, dass man das eben überwinden kann.
Meine Freunde, manche Freunde von mir, die sagen immer, das ist bei du suchst ja immer das Negative in deinen Texten. Es wird immer sozusagen das Negative, die Probleme besprochen.
Ja. Wie schrecklich, wie schön. Stell dir mal vor, du gehst jetzt, du hast mal hier deine Problemseite, das ganze Negative und du gehst mal auf eine andere Position, auf die positiven, die ganzen positiven Aspekte. Und das, was du alles negativ hast, überlegst du dir mal, was könnte denn das Positive daran sein? Du schreibst ganz andere Bücher auf einmal. Wette? Also, da wette ich mit dir. Also das würde sich wirklich mal lohnen, das mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und mal zu gucken, was kommt dabei raus. Würde ich super spannend finden. Ja. Es ist immer die Frage, wie wir Dinge betrachten. Ne? Wir können sie von der einen oder von der anderen Seite. Du kannst sie von oben oder von unten betrachten. Und sobald du, also du bist ja, wenn du ein Problem hast, bist du ja in diesem Problem so gefangen und du hast ja, oh, du steckst da so drin und hast keinen Ausweg. Und wenn du aber mal lernst, weil dir jemand dabei hilft, herauszutreten aus deiner eigenen Person, deiner eigenen Position und mal aus den Augen eines anderen da drauf zu gucken oder überhaupt mal aus einer Metaebene da drauf zu gucken, dann merkst du plötzlich unter Umständen, ey, was mache ich da eigentlich? Das ist ja aus dieser Sicht, aus der Position, wo ich jetzt stehe, sehe ich da ganz einfach, was man machen könnte, unter Umständen. Und es lohnt sich wirklich immer, Dinge mal aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, wenn man irgendwo festhängt und nicht so richtig rauskommt.
Ich hatte mal eine Freundin, die hat mir immer so von ihren auch so Beziehungsproblemen immer so erzählt. Und ich habe das dann immer so zusammengefasst, ich habe keine Beispiele, und ich habe das immer so zusammengefasst, wie ich das so sehe, und hat sie, also aus einer anderen Perspektive. Und dann hat sie gesagt, na, also so wie du das jetzt sagst, klingt das alles total profan letztendlich, ja. Diese ganzen Probleme, die ich mir da so aufgebaut habe. Und das ist wahrscheinlich, es ist ja, ich habe, als ich das mit diesen Beziehungstypen, also da gibt es ja dieses Buch sozusagen, diese ganzen Beziehungstypen. Und als ich das so gelesen habe, das war wirklich eigentlich nur Ein Ändern der Perspektive und du nimmst plötzlich ganz andere Dinge wahr, die du gar nicht gesehen hast vorher, ne? Und das ist eigentlich, das ist total interessant.
Ja, und das kannst du, Marie, und dann wollen wir dich auch mal wieder zu Wort kommen lassen.
Wie sieht das?
Und das
nee, ich bin das hier auch nebenher noch am Lesen, also.
Ach so, ganz entspannt. Aber das, also als kleiner Tipp, das kannst du halt wirklich, wenn du, auch so, jetzt vielleicht nicht ein Beziehungsproblem, weil da brauchst du halt auch eine enorme Energie und da wirklich dich dann rauszuziehen aus so einem Moment. Aber du hast jetzt ein Problem, weißt nicht, wie du das und das angehen sollst, dann schreib dir doch das Problem mal auf und überleg dir, aus welchen verschiedenen Perspektiven du das sehen möchtest und überleg dir ein paar Fragen dazu und dann geh auf diese andere Perspektive, so wie ich das im Buch auch zum Beispiel bei dem Thema Verzeihen mache. Geh mal in die Perspektive des anderen, den du verzeihen möchtest, der so scheiße zu dir war, dass du den echt kacke findest, aber geh doch mal in dessen Position. Musst du natürlich auch so das gewisse Setting dann haben und die gewisse Ruhe dafür und man muss den Klienten oder die Klientin da auch in Ruhe hinführen. Das machst du jetzt nicht so aus dem Stegreif. Aber dann wirklich mal zu gucken und plötzlich merkst du, aha, ja, Mensch, der hat ja auch Gefühle. Dem geht's
der
ja
hat
auch
ja,
irgendwie.
Und er hat ja auch Recht vielleicht. Denn beide können ja recht haben. In ihrer Version.
Was ist Recht, was ist Wahrheit? Also jeder hat seine eigene Wahrheit.
Na, eigentlich nicht. Also eigentlich gibt es nur, ich bin der Meinung, es gibt nur eine Wahrheit.
Es gibt gar keine Wahrheit.
Nee, es gibt schon.
Nee, da schließe ich
mich an. Ein trotziges Kind. Nee, ich denke, es gibt schon eine Wahrheit, aber jeder sieht seine Version der Wahrheit.
Ja, aber das ist es ja.
Das ist ja nicht die Wahrheit.
Ja, eben.
Das ist meine eigene Wahrheit.
Ja, deswegen, die Wahrheit, wie du sagst, gibt es nicht. Die Wahrheit gibt es nicht. Du hast unterschiedliche Perspektiven.
Die rein objektive Betrachtungsweise, denke ich mal, gibt es schon.
Es gibt keine objektive Betrachtungsweise in dem Fall, weil jeder, der dazu eine Meinung hat oder sich das Ganze anguckt, ist nicht objektiv. Ja. Also du, ne, also es gibt, deine Wahrheit sieht anders aus als meine Wahrheit. Und am Ende ist es ja aber auch so, ich muss dich nicht von meiner Wahrheit überzeugen und du musst mich nicht von deiner Wahrheit überzeugen. Natürlich kann man damit Zahlen, Daten, Fakten und Argumenten um die Ecke kommen. Aber der andere wird das immer wieder mit seinen Erfahrungen abgleichen. Und wird trotzdem, weißt du, wenn du sagst, als Beispiel, ja, das Gefühl habe ich auch in irgendeiner Situation, kannst du gar nicht haben, weil der andere das mit ganz anderen Sachen verbindet als du.
Stimmt.
Du kannst vermeintlich das so ein Gefühl haben, aber wenn du es jetzt mal ganz genau definieren und auseinandernehmen müsstest, ist jedes Gefühl anders. Weil wir es unbewusst mit all dem abgleichen, was wir als Menschen erlebt haben.
Und weil wir es vielleicht auch so gelernt haben, dass dieses so in Recht denken auch von zu Hause vielleicht irgendwie so vermittelt wurde. Ne? So, es muss immer jemanden geben, der Recht hat. Und dann gab es vielleicht
immer irgendwelche
Konsequenzen oder wie auch immer. Ja.
So wird viel gestritten auch, ne? Wie man in Verlierer und Gewinner denkt.
Also wenn man sich unser Gespräch so anhört, dann denke ich manchmal auch so, also Mensch zu sein ist wirklich nicht so einfach. Und
aber ist ja interessant.
Es ist total spannend und dann habe ich aber auch vorhin, als du so erzähltest, so aus deiner Kindheit und Marie, da hattest du ja nun gerade noch nichts beigetragen, deswegen kann ich dazu nicht sagen, aber dann denke ich manchmal, mein Gott, wie viel wir als Eltern auch falsch machen können, ne? Oder wie viel wir versuchen doch richtig zu machen, aber vielleicht machen wir es trotzdem falsch, so, also, naja, aber nur so viel dazu, diesen Gedanken hatte ich vorhin mal zwischendurch.
Obwohl, wenn man so weit reingeht, dann wird man ja wahnsinnig. Wenn man wirklich alles, jede Eventualität dann irgendwie berücksichtigt.
Ja, klar.
Das ist schon.
Naja, aber wenn man sich mal überlegt, was für einen Einfluss das hat, so wie wir heute Beziehungen leben, ja, dass das ja in der Kindheit schon so geebnet wird, das ist schon Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade eine Freundin, die hat ein Kind gekriegt und das ist das zweite Kind und die hat schon eine etwas ältere Tochter, also die Tochter ist 3 und das kleine Kind wurde jetzt gerade vor 3 Wochen geboren. Und man merkt, dass die ältere Tochter total eifersüchtig ist, ne? Die kommt damit gar nicht klar. Und sie meint halt auch, also meine Freundin meint auch, sie weiß überhaupt nicht, wie sie damit umgehen soll. Also da geht es halt auch so um Beziehung und jetzt wird sie vielleicht auch bestraft, weil sie kann auf den Kleinen noch gar nicht so reagieren und dann haut sie vielleicht auch und ist total sauer, weil sie so sieht, okay, Mama und Papa beschäftigen sich jetzt gerade mit dem Kleinen, ja. Und das kann die ganz schwer einordnen und meine Freundin war da auch total verunsichert und dann habe ich auch irgendwie gedacht, das ist eigentlich eine tolle Aufgabe, ne? Also versucht es als irgendwie so gut es geht und das macht sie natürlich auch, zu sehen, aber auch mit nicht so mit so einer Angst, so alles falsch zu machen. Ich meine, so ein bisschen intuitiv ist man ja dann auch, wenn man so ein bisschen in sich reinhört. Und das finde ich auch eigentlich gut, wenn man sich so ein bisschen überprüft, so was sind eigentlich meine Issues in Beziehungen und wie möchte ich es eigentlich gerne anders machen oder wie hätte ich es gerne anders erlebt, ja. Ich meine, ist auch eine Frage an dich, ne, Annette, du bist ja selbst auch Mutter, hast du gesagt. Würdest du, ich meine, wie hat das vielleicht auch die Erziehung deines Kindes beeinflusst? Also, dass dich auch sehr theoretisch damit befasst. Es gibt ja auch ganz viele, ne, die auch sagen, so ja, zum Thema Beziehung, du kannst irgendwie für alles einen Führerschein machen, ja, und ne, fürs Elternsein nicht. Und genauso wie führt man eine richtige Beziehung? Auch das lernt man ja nicht. Das sind jetzt viele Sachen, die ich gerade aufmache.
Das hast
aber
du natürlich vorgelernt,
genau,
oder vorgelebt.
Genau, aber dass dir mal ja auch jemand erzählt, dass es verschiedene Phasen in der Beziehung gibt, ja, und dass eben auch dein inneres Kind da ist vielleicht und dass es sowas gibt und wo das eigentlich herkommt, das erzählt dir ja eigentlich keiner, es sei denn, du setzt dich jetzt so wie wir damit auseinander, weil viele haben davon noch nichts gehört. Ne? Also für dich.
Nee, also du imitierst natürlich auch das Verhalten deiner Eltern. Das,
ja.
Das nimmst du ja alles unbewusst mit, was du da vorgelebt bekommst. Und das kopierst du dann nachher und wendest das in deinen Beziehungen an, solange dir nicht bewusst wird, was du da eigentlich machst, wenn es für dich negativ läuft. Aber ich bin sehr, sehr froh, mittlerweile auch zu sehen, dass wir uns eben so sehr auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Und da schon auch ein anderes Bewusstsein mittlerweile für gewachsen ist, ne? Also es gibt natürlich immer noch viele Familien, wo schlimme Dinge passieren, aber es war ja immer so die Rede früher davon, auch wenn man selbst Gewalt in der Familie erlebt, dass man das dann weitergibt. So, das kann ich zum Glück nicht bestätigen. Also bei uns ist es nicht so, ganz im Gegenteil. Aber das liegt natürlich auch immer an jedem selbst. Also zu erkennen, sich selbst zu erkennen und seine Issues zu erkennen und eben auch was dagegen zu tun und das aufzuarbeiten. Das ist ein Riesenpunkt und wo ich auch letztens, weil du warst ja auch letztens bei Bild TV, Michael, und da habe ich das eben auch gesagt, dass es ganz wichtig ist und es gab da auch eine Riesenresonanz. Da haben mir auch ganz viele Leute geschrieben, wie toll sie es finden und ich habe auch Projektanfragen gekriegt und so, dass wir wirklich unseren Kindern schon im Kindergarten und auch in der Schule beibringen müssen, auf ihre mentale Gesundheit zu achten und mit ihnen tatsächlich mal so Dinge angehen müssen, die sie beschäftigen, die sie vielleicht auch in den Familien an Verletzungen erlebt haben. Gerade jetzt mit Corona ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack, was die auch da für Traumata erlebt haben, wie mit den Kindern umgegangen wurde. Nicht nur, weil sie ganz viel aufeinander hingen, sondern weil sie plötzlich keine Freunde mehr hatten, nicht mehr kindgerecht aufwachsen könnten, dass wir da wirklich ganz, ganz dringend handeln müssen, weil ich glaube, und es gibt mittlerweile auch immer mehr solcher Projekte, aber ich finde, das muss zum absoluten Schulalltag gehören. Wenn du das als Kind niemanden hast, mit dem du das alles aufarbeiten kannst, das fällt dir auf die Füße als Erwachsener. Also vielen, sicherlich nicht allen, aber es wird vielen auf die Füße fallen. Und das ist beispielsweise beim Thema Angststörung. Die aktuellsten Zahlen, die ich dazu gefunden hatte, waren tatsächlich, dass 75% der Angststörungen vor dem 24. Lebensjahr ihren Ursprung haben. Und das ist natürlich, das ist total erschreckend. Und gerade deshalb müssen wir da wirklich was tun, damit wir nicht irgendwie eine Generation von jungen Menschen und jungen Erwachsenen später haben, die psychische Probleme haben.
Haben wir jetzt schon.
Ja, haben wir jetzt schon, aber jetzt wird es Zeit, dass wir wirklich was tun, auch wenn die nachher älter sind. Also die haben jetzt schon ihre Probleme, aber das wird ja nicht besser werden. Ne?
Dein Titel heißt ja, liebe Angst, Zeit, dass du gehst. Ist Angst nicht bis zum gewissen Grad auch wichtig und richtig?
Naja, Angst ist natürlich ja eine körperliche Reaktion, die wir seit Menschengedenken, sage ich mal so, also jedes Lebewesen, jedes Tier, jeder Mensch hat auch Angst und das hat ja auch eine Funktion und beschützt uns vor Risiken, vor Gefahren. Nun ist es aber auch in unserem Fall mittlerweile ja auch so, das sind ja keine realen Gefahren. Wir müssen ja nicht vor irgendwas fliehen. Also wenn wir jetzt im Büro sitzen und eine Panikattacke bekommen, müssen wir ja nicht vom Chef fliehen. Ne? Also das sind ja dann Ängste, die in unserem Kopf entstehen.
Oder evolutionär und, eigentlich sind. Das ist ja eigentlich ein Überlebensinstinkt. Also dass man sagt, das sind so Nahtoderfahrungs. Und das haben wir
in der
Gesellschaft eigentlich, ja. In der modernen Gesellschaft.
Genau, das ist ja ein gewisser Schutz. Aber wir müssen ja nicht mehr vor einem Angriff eines Elefanten oder einer Raubkatze flüchten. Das, was wir jetzt heute oft erleben, so bei Panik- und Angststörungen, wobei ich nicht von Störungen reden will, weil ich bin kein Therapeut. Ne? Also das muss man auch immer ganz klar unterscheiden. Aber so bei Panik- und Angstproblemen, wie kommt es eben auch dazu? Und wir sind halt unter so einem enormen Druck in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer Welt, wo es immer um Leistung geht und immer um Abliefern, Delivern. Du musst funktionieren und du musst der Beste, die Beste sein und du musst nach vorne kommen. Und es wird uns von Kindesbeinen an schon eingetrichtert. Und wir setzen uns da selbst auch sehr unter Druck. Und so war es bei mir damals, dass es dadurch bei mir auch dann tatsächlich irgendwann das Fass zum Überlaufen kam, weil ich mich auch so unter Druck gesetzt hatte. Und es ist dann irgendwann so mit dem ganzen Druck, unter dem wir stehen, dann gibt es vielleicht andere Erfahrungen, die wir gerade in den letzten Wochen oder Monaten irgendwie ein Ereignis erlebt haben, das uns psychisch an unsere Grenzen gehabt haben. Und wenn dann noch der Druck von außen dazu kommt oder auch der Druck von innen, den wir uns machen oder noch irgendetwas, was wir einfach nicht mehr verarbeiten können und psychisch uns über unsere Grenzen bringt, dann kann es eben auch zu so einem Panikanfall kommen. Und das war bei mir damals der Fall. Und theoretisch mit dem Wissen, ich wusste zu dem Zeitpunkt, okay, ich habe falsch geatmet, deswegen kam ich in diese Panikattacke, weil ich war mitten in der Live-Sendung oder es war eine Live-Sendung, eine kurze, und ich hatte falsch geatmet, weil ich total cool sein wollte, habe ich zu tief gesprochen. Und ich wusste auch, dass das der Grund ist, warum ich keine Luft bekommen habe und dass mich das dann in Panik versetzt hat. Und es war wirklich so, dass ich dachte, ich muss sterben. Es war so ein furchtbares Gefühl. Und ich hätte aber danach ja auch sagen können, okay, ich habe falsch geatmet, ich habe mir da Druck gemacht, jetzt ist ja gut. Jetzt weiß ich das, jetzt kann ich die Situation beim nächsten Mal wieder handeln, weil habe ich schon 100.000 Mal gemacht. Aber dann kommt man halt in diese Geschichte rein, dass da immer im Kopf so ein kleines Männchen dann sitzt, also je nachdem, das ist ja bei jedem anders, aber die Gedanken aufkommen, was ist, wenn das wiederkommt? Und dann hast du die nächste Panikattacke oder die nächste Angstattacke und dann bist du ganz schnell wieder genau in diesem Film drin, weil du es nicht steuern kannst und es überfällt dich dann so und das, man fühlt sich so wahnsinnig hilflos in diesem Moment und es ist aber eigentlich gar keine reale Gefahr, ne, wo wir wirklich fliehen müssen, weil uns da jemand nach dem Leben trachtet. Das ist etwas, was nur allein von unserem Kopf oder auch dem Körper ausgeht, indem wir zum Beispiel Symptome hast, plötzlich Herzrasen oder hast du ja irgendwie mal einen beschleunigten Herzschlag, weil du gerade ein bisschen schneller gelaufen bist. Das erinnert dich, denkst du kurz in dem Moment, oh Gott, das ist ja wie bei meiner Angst und schwupp ist das Ding da.
Das sind also auch tatsächlich so Alltagssituationen, in denen das dann auch passiert, ne? Ich hatte das zum Beispiel gestern, da war ich mit meinem Freund in einer Bar und das war jetzt überhaupt gar keine Panikattacke, aber das war auch so eine Situation. Ich habe dann mit dem Kellner gesprochen, weil ich den vorher ein bisschen angeranzt hatte und wollte mich entschuldigen. Und es war eigentlich nur lustig von mir gemeint, aber er hat es nicht verstanden, weil er das auch nicht verstehen konnte. Und deswegen habe ich ihn auch in eine total doofe Situation gebracht. So. Und dann habe ich mich aber entschuldigt, ne? Und habe das dann so gesagt und war mir total bewusst darüber, was ich sagen möchte, weil ich das wirklich auch gefühlt habe. Ja. Und dann habe ich das so gesagt und in dem Moment ist mir so die Luft weggeblieben. So. Und dann habe ich weitergeredet und habe gemerkt, dass ich total rot im Gesicht wurde. Ja, völlig unbegründet. Weil, warum? Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, was war das denn? Also ich war völlig, stand völlig neben mir. Und das war so ein kleines Gespür von, also ich kann mir vorstellen, wie das ist, ne, wenn du so fremd, weil du das gerade gesagt hast, fremdgesteuert bist in gewisser Weise und so eine normale Situation dann einfach nicht kontrollierst, weil ich hätte auch sagen können, okay, Entschuldigung, habe mich gerade hier verschluckt, ja, und ich rede das jetzt ganz cool und entspannt weg. Aber ich weiß nicht, was passiert ist. Am liebsten wäre ich einfach aufgestanden und wäre weggelaufen. Also da hatte ich schon diesen Fluchtinstinkt irgendwie, ne? Ich bin dann hinterher nochmal reingegangen und habe dann, als mein Freund war dann nicht dabei, habe dann nochmal bezahlt und habe mich dann nochmal entschuldigt. Und dann war das auch alles gut. Aber das sind solche alltäglichen Situationen. Und deswegen finde ich das auch so gut, wie du das beschreibst. Und viele werden sich wahrscheinlich auch darin wiedererkennen. Und das können sie vielleicht auch gar nicht zuordnen. Ne? Und dann kann sowas Kleines sich ja auch irgendwie potenzieren und dann immer wieder auftreten. Ja. Ne? Und dann kommst du nicht mehr raus.
Deswegen war das auch gut, dass du nochmal reingegangen bist und das nochmal für dich gelöst hast. Ne? Also so wie man ja auch sagt, wenn du vom Pferd fällst, steig schnellstmöglich wieder auf und mach weiter. Wenn du das jetzt vielleicht vermieden hättest, kommst du das nächste Mal wieder in eine ähnliche Situation und dann geht das wieder los und dann wird es vielleicht noch schlimmer. Ja. Und klar, das ist halt jetzt in dir drin. Du hattest diese Situation, vielleicht kommt es irgendwann wieder, so, ne, vielleicht aber auch nicht. So, das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber ich bin, also aus meiner Erfahrung bin ich davon überzeugt, dass es das Beste ist. Du bist nochmal zurückgegangen, bist in diese Situation nochmal rein, hast gemerkt, hey, ist ja alles gar nicht schlimm. Hast das gelöst, hast dich entschuldigt und bist gegangen. Also es war das Beste, was du dann auch tun konntest in dem Moment.
Ja, total. Hab mich dann danach
also gut gefühlt. Wenn ich mich jetzt in die Perspektive dieses Kellners mal hineingebe, also da ist eine Frau und zuerst ist sie so ein bisschen abweisend.
Das war eine ganz simple Situation. Nee, das war eine ganz simple Situation. Wir haben die erste Runde bestellt und das hat ziemlich lange gedauert, um ehrlich zu sein. Ich sag mal so, da ist nämlich so eine Uhr im Blickweite, sagen wir 25 Minuten. Finde ich dafür, dass nicht so viel los war, fand ich das schon ein bisschen viel. So, und dann kam er und dann wollten wir eine zweite Runde und dann ging es darum 0-2 oder 0-1. Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn das jetzt wieder so lange dauert wie bei der ersten Runde, dann nimmt mein Freund, weil der schneller trinkt, nimmt dann aber 0-2 und ich nehme 0-1, weil ich nicht so schnell hinterherkomme. Und dann war er ganz irritiert irgendwie und war so, okay, aber und da kann er ja eigentlich gar nichts für, weil ich weiß, dass die normalerweise einfach viel schneller auch arbeiten, was ja voll in Ordnung ist. Und außerdem kann das ja immer mal passieren, ja? Wer weiß, was da drin also, los war. So.
Genau. Und dann, die Frau ist total schnippig und dann kommt sie nochmal zu mir an und will mir auch was sagen und kann sich nicht artikulieren. Und dann geht sie weg und dann kommt sie nochmal wieder. Also ich als Kellner hätte jetzt gedacht, diese Frau steht total auf mich und kann mich, versucht mich anzumachen, aber es funktioniert irgendwie nicht.
Das ist viel nee, zu aber mein Freund, denn mein Freund war ja daneben.
Ich denke, er war nicht dabei.
Doch, der war dabei.
Ach, du bist dann später, war nicht dabei.
Okay. Genau, also ich bin alleine reingegangen und habe bezahlt. Ja, ich habe die Rechnung übernommen.
Wir gehen jetzt mal richtig rein, ja.
Um dieses Geheimnis zu lüften, sollten wir den Kellner einladen.
Genau.
Und ihn doch persönlich fragen.
Es ist auch eigentlich gar nicht so eine große Story. Also wir können, ich wollte es nur so teilen. Und mir ging es nur um diese alltägliche Situation. Weil ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer sich tatsächlich darin auch wiederfinden. Na, Punkt.
Punkt. Ich hatte in meinem Leben ein einziges Mal eine Panikattacke. Aber ich habe dann für mich selber erkannt, woran das lag und ich hatte nie wieder eine. Aber es war schon ganz schön krass, also bei mir war es nicht ganz so alltäglich, ich hatte die auf der Bühne. Ich habe dann so gelesen, dachte ich so, mache ich noch einen Zugabentext? Ja, mache ich mal noch. Und als ich den Text raushole, ich hätte eigentlich jetzt dann schon, wäre von der Bühne schon runtergegangen. Und als ich den Text raushole, dann ging das hier so los mit meinem Herz total. Und ich dachte, ich verliere die Kontrolle. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt abbrechen. Und dann haben die alle, war in Köln war das, so eine Lesung. Ja. Und da haben alle gelacht, weil sie dachten, das ist Scherz. Und ich muss jetzt gehen. Und dann, weil wir dachten wirklich, vielleicht ein leichter Herzinfarkt oder so. Da haben die mich in die Uniklinik und haben sie Blut abgenommen oder so einen Test gemacht und dann um 4 Uhr morgens nochmal einen Test, weil du irgendwie so Abstände haben musstest. Und das war dann eine Panikattacke. Aber ich habe nie wieder sowas in der Richtung gehabt. Also das war wirklich.
Ja, das ist ja oft der Punkt, ne? Dass Leute dann wirklich, wenn sie so eine Panikattacke haben, erstmal denken, oh Gott, das ist jetzt wirklich ein körperliches, ernsthaftes Problem. Ich bin jetzt hier wirklich kurz vorm Herzinfarkt und dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Und es ist aber auch wichtig, dass man das erstmal abklären lässt. So, und dann bist du aber danach allein gelassen. Da kommt ja dann nicht irgendwie der Psychologe zu dir ans Bett im Zimmer und sagt, ja Mensch, was war denn da los? Und lass uns mal raufgucken. So, und dann wirst du entlassen nach Hause. Nee, war wahrscheinlich eine Panikattacke. Ja, gut, okay. So, und dann bist du damit allein gelassen. Ja, was machst du denn dann? Ne? Und das finde ich, dann geht's ja los nachher, so war das halt bei mir auch, dann dieses Gedankenkarussell, oh Gott, was ist denn, wenn das wiederkommt? Die haben jetzt gesagt, okay, das war eine Panikattacke, aber die haben nichts Körperliches gefunden, aber es ist dann wirklich nichts Körperliches und was ist, wenn das beim nächsten Mal so? Und dann schon bist du halt in dieser Schleife drin und fängst halt selber an, das immer wieder zu kreieren. Hm. Ja, Marie, wie ist denn das eigentlich für dich, dass der Michael immer so viel redet?
Der redet nicht immer so viel.
Nicht immer so viel. Das ist jetzt wirklich für mich.
Ich weiß auch nicht, was los ist mit ihm. Er ist ganz aufgebracht.
Das ist Interesse.
Ja, es ist Interesse. Ich glaube, es ist.
Er ist ganz angezündet. Der hat auch ganz rote Wangen.
Ja, total. Er arbeitet
das ist aber, das ist diese Kamera von diesem komischen.
Natürlich.
Ach, klar.
Ja. Die anderen sind immer schuld.
Also teuer und dann so eine doofe Kamera.
Ich glaube, es ist ein sehr persönliches, wirkliches Interesse an dem Thema und.
Ist ja auch spannend, ja, klar.
Ich glaube, ich meine, ich zum Beispiel, wenn wir jetzt unter uns wären, Annette, ich hätte so viele Fragen an dich, die ich dir stellen würde, wollen würde. Auch so, ja, also über das Thema, Michael hat ja das Bedürfnis geäußert, therapiert zu werden.
Stell doch mal eine Frage.
Nee, das kann man, erstens mit Blick auf die Zeit kann man das jetzt eh auch so nicht machen. Und ich
die wollen doch sowieso immer, dass wir länger machen.
Ich wollte eigentlich
die Hörer.
Dich fragen, Michael, aus deiner Perspektive, ob du das Gefühl hast, dass so einige Fragen, die dir ja auf dem Herzen gebrannt haben, beantwortet wurden.
Na, es gab so diese Perspektivwechselgeschichte. Darum habe ich immer nach diesen Seitenzahlen gefragt. Also, dass man praktisch mit diesen Sitzen.
Es gibt ja auch ein Inhaltsverzeichnis, das kannst du ja nochmal nachgucken dann auch.
Na, ja, hatte ich ja. Aber du hast ja leider den Inhaltsverzeichnis nicht auswendig gelernt.
Ich kann es mir jetzt hier auf dem Computer aufrufen, mir fällt auch gerade ein.
Nein, das ist egal. Nein, das war ein Scherz.
Nein, ich bin morgen im Interview und habe noch nicht mal ein Exemplar mit. Aber das haben die ja immer alles vor Ort. Von daher, ich hatte auch keinen Platz mehr in meinen Taschen heute.
Aber ich fand es, wie gesagt, interessant, also dass man das so haptisch oder so als Setting macht, dass man sagt, okay, du setzt dich jetzt mal auf den Stuhl und dann guckst du das mal aus der Perspektive an. Darum hat mich das
ja, es hilft tatsächlich, ne? Wenn du dann auch, also das kannst du natürlich auch nur gedanklich machen, aber es macht es einfacher, wenn du dir wirklich, so arbeiten wir auch im Coaching, Bodenanker sozusagen schreibst auf einen Zettel mal die Positionen, die du gerne gehen möchtest und stimmst dich mal da rein, stellst dich auf die Position, tu mal so, als ob du jetzt diese und jene Person bist und schau dir mal diese Problemsituation, in die du jetzt eingetaucht bist, schau sie dir mal an.
Das ist so eine Kleinigkeit, ne? Aber das ist es halt, darauf muss man erstmal kommen. Das ist ja,
das ist ja auch alles aus der systemischen Familientherapie und aus der Kurzzeittherapie. Das ist ja schon millionenfach angewandt und auch ausprobiert worden. Und das habe nicht ich mir zu Hause ausgedacht, sondern das sind wirklich richtige, erfolgreiche Methoden, mit denen ja auch Psychotherapeuten arbeiten. Und das ist tatsächlich auch, und dann kannst du natürlich auch noch gucken, wie funktioniert das alles im Gehirn und warum funktioniert das, damit lasse ich euch jetzt auch in Ruhe. Das ist alles sehr theoretisch, aber es ist einfach auch bewiesen, dass das funktioniert und das ist tatsächlich auch so einfach anwendbar, ne, wenn man weiß, wie. Also ich erwische mich ja manchmal auch dabei, dass ich denke, oh, das finde ich jetzt voll nervig, dass der und der so und so ist oder dass die Situation jetzt so und so ist. Und dann mache ich das für mich halt auch manchmal, dass ich sage, okay, ich gucke mir das mal aus einer anderen Perspektive an. Ich muss mich da jetzt nicht mehr für auf Bodenanker stellen, weil ich das schon seit vielen Jahren immer wieder so mache und das auch eine Übungsfrage ist. Aber dass du wirklich einfach auch dadurch lernst, mal aus dir selber rauszukommen und die Dinge mal anders zu betrachten. Es ist so wahnsinnig hilfreich. Und wenn wir das alle machen würden, würden wir wahrscheinlich auch ein bisschen netter miteinander umgehen und ein bisschen mehr Verständnis füreinander haben. Und dann würden Dinge, die wir jetzt vielleicht als Problem sehen, nach so einer Übung gar nicht mehr so problematisch sein. Und man würde eher zu einem Konsens finden. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, einfach um Empathie, da auch ein bisschen empathischer miteinander umgehen zu können, auch mal zu gucken, in die Schuhe des anderen zu steigen und mal zu schauen, was sind denn dessen Beweggründe, warum er sich so und so verhalten hat.
Und für alle, die noch mehr über dieses Thema wissen wollen, könnt ihr euch Buch von Annette Möller bestellen. Ab jetzt im Handel, überall da, wo es Bücher gibt, geht aber auch sehr gerne in eure Bücherei, wollte ich schon sagen, in eurem Buchladen des Vertrauens. Das finde ich ja persönlich immer viel schöner. Vielen Dank, Michael, dass du bitte.
Oder der viel einfachere Weg in den Shownotes ist ein Link dazu, zu dem Buch.
Genau, das
ich habe das gelernt. Ich darf nicht mehr Description sagen oder Beschreibung, das heißt Shownotes.
Genau, das wollte ich auch
noch sagen. Da ist dann ein Link dazu.
Ja, danke.
Gerne.
Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall habt ihr jetzt mit mir eine neue Hörerin gefunden. Ich bin jetzt sehr gespannt und werde mir eure Podcast, das nächste Mal, wenn ich eine längere Autofahrt habe, werde ich mir auf jeden Fall einige eurer Folgen reinziehen.
Ja, perfekt.
Finde ich super. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen
und
Dank
ihr habt auch wirklich tolle, also aus meiner Sicht für mich spannende Fragen gestellt. Und ich hoffe sehr, dass Hörerinnen und Hörer da für sich auch ein Stück weit was mitnehmen konnten, zu erkennen, hey, ich muss das Leben, mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich muss die Dinge selber in die Hand nehmen und mich selber anfangen zu hinterfragen und zu gucken, was ist da eigentlich in mir drin? Was denke ich, was fühle ich, was mache ich, warum tue ich das? Ne, um sich selber einfach mal besser kennenzulernen und dann auch anders mit seinen eigenen Gefühlen und Gedanken umgehen zu können und sein Leben positiv zu verändern.
Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Annette, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Liebe Grüße in das Hotelzimmer.
Danke.
Und Michael, auch liebe Grüße durch die Stadt an dich und ihr da draußen, wo auch immer ihr die Folge hört. Habt ganz viel Freude, ganz viel Spaß. Lasst es euch gut gehen. Und dann bis ganz bald. Tschüss.
Bis kommenden Donnerstag.
Tschüss. Tschüss.